Josua 23. Wichtige Kapitel heute Abend sind die letzten Worte Josuas, die wir heute hören. Und die letzten Worte von jedem Menschen sind wichtig. Da ist wirklich fett was drin in den letzten Worten von einem Menschen. Da sehen wir die Zusammenfassung der ganzen Weisheit. Da sehen wir das Wichtigste im Leben eines Menschen komprimiert. Und wie viel wichtiger ist es hier, wo wir die letzten Worte eines inspirierten Propheten haben. Und eines Mannes Josua, der ein Bild ist für Jesus. Mann, der ein siegreiches Leben, ein erfolgreiches Leben vorgelebt hat. Ein Mann, der siegreich gewesen ist durch all diese Kämpfe in seinem Leben. Ein Mann, der das Land eingenommen hat, das der Herr ihm gegeben hat. Wie Paulus sagt, der den Lauf vollendet hat, der den guten Kampf gekämpft hat, der seine Berufung erfüllt hat. Wie ihr wisst, Josua, das Buch Josua gibt uns Prinzipien für ein geistliches Leben unter der Kontrolle des Heiligen Geistes. Alte Testament ist ein Bilderbuch für uns, wo in realer Geschichte wie ein Theaterstück aber uns geistliche Prinzipien illustriert werden, die wir unter dem neuen Bund haben. Und wenn wir hier Bilder haben von Landeinnahme, von Kriegen, von Kämpfen, dann wissen wir, dass wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, nicht gegen Menschen, sondern es sind geistliche Kämpfe. Wir kämpfen gegen geistliche Mächte. Wir kämpfen gegen den Einfluss dieser Welt, die anti-Gott ist und die uns von ihm wegbringen will und in die falsche Richtung bringen will und uns abhalten will. Wir kämpfen gegen unser Fleisch, diese sündige Natur, die wir noch haben. Diese Impulse in uns, die uns dazu bringen wollen, gegen Gott und sein Wort und gegen das, was heil ist, zu rebellieren. Die uns versklaven wollen, sodass wir nicht mehr freie Menschen sind, sondern lustgetriebene Menschen sind. Wir kämpfen gegen diese alten, sündigen und damit auch wieder schädlichen Angewohnheiten in unserem Leben. Wir kämpfen gegen Selbstsucht. Das sind so die Feinde, die wir haben. Und das verheißene Land ist bildlich gesprochen für uns ein Leben, wo wir zwar noch Kämpfe haben, verheißenen Land gab es noch Kämpfe, aber wo wir siegreich sind in diesen Kämpfen. Nicht aus eigener Kraft, sondern in seiner Kraft. Und wo wir frei sind in Jesus und unter seiner Herrschaft. Wo wir seinen Frieden und seine Freude erfahren können. Die Fülle, die er für uns hat. Er hat gesagt, er hat Leben in Fülle für uns. Davon ist hier die Rede. Sein siegreiches Leben, sein heiliges, sein heiles Leben, das er durch uns leben will. Und so hat uns der Herr in Josua diese Prinzipien gezeigt. Und jetzt am Ende von Josuas Leben gibt uns nochmal eine Zusammenfassung. Komprimiert, was es wirklich heißt, im Geist zu wandeln. Was es wirklich heißt, bildlich in diesem verheißenen Land zu leben. Prinzipien, wie wir das erfahren können. Und das sind vielleicht die wichtigsten Kapitel in diesem Buch hier. Und deswegen ist wichtig heute Abend, seid aufmerksam. Versucht euch zu konzentrieren. Wenn ihr müde seid, bewegt euch nochmal ein bisschen. Ganz wichtig, was der Herr heute für uns hat. Vers 1 im Kapitel 23. Und es geschah nach vielen Tagen, nachdem der Herr Israel Ruhe verschafft hatte vor allen seinen Feinden ringsumher und Josua alt geworden und hochbetagt war, da rief Josua ganz Israel zusammen. Viele Jahre später jetzt. Wir wissen, sie haben 7 Jahre ungefähr gebraucht, um das Land einzunehmen, um diese großen Schlachten zu schlagen, das Rückgrat des Feindes zu brechen, hier Sieg zu erlangen. Und dann hat es noch so ungefähr 13 Jahre gedauert, wo das Land verteilt wurde und wo dann die einzelnen Stämme hingehen mussten und ihr Erbe einnehmen mussten. Und jetzt ist noch ein paar Jahre später. Josua ist alt. Er ist 110 Jahre alt, werden wir später lesen. 110 Jahre. Was für ein Vorbild der Josua für uns ist. Josua hatte nicht so diese Mentalität wie viele Menschen heute, die so die Einstellung haben, ja, mit ab 45 muss man sich schon auf den Ruhestand vorbereiten. Da muss man schon ein bisschen zurückstecken und ein bisschen langsamer werden. Und das Ziel, das Ideal mit 60 oder mit 65 ist dann die Rente. Das ist dann sowas wie ein langer Urlaub. Dort, wo wir uns fallen lassen, wo wir ruhen, das Nichtstun, die Untätigkeit, wo wir für uns selbst leben, uns auf den Lorbeeren unseres Erfolges hoffentlich ausruhen. Josua hatte hier eine ganz andere Einstellung. Josua hat erst begonnen mit der Eroberung des verheißenen Landes, als er in dem Alter war, wo Leute heute in die Rente gehen. War ein Haudegen, der Josua. Und jetzt ist er 110 Jahre alt. Und er ist noch immer aktiv im Dienst. Er ist noch immer involviert im geistigen Kampf. Er ist noch immer stark im Glauben. Und ich mag das. Ich möchte mal so sein, wenn ich alt bin. Ich mag das. Und wir haben so gute Vorbilder. Ich denke an Pastor Chuck, der, weiß nicht genau wie alt er ist, aber auch so um die 80 sein muss. Und der noch immer zweimal sonntags predigt in der Gemeinde und Konferenzen lehrt und unterwegs ist, der nicht auf der faulen Haut liegt, sondern der dem Herrn dient. Ich mag das. Von John Wesley wissen wir, das war, kennt John Wesley, dieser unermüdliche Prediger, hat die Methodisten gegründet. War auch ein Gelehrter, ein sehr kluger Mann. Der hat ungefähr 400.000 Kilometer zurückgelegt in seinem Leben auf dem Rücken eines Pferdes, wo er von Dorf zu Dorf gezogen ist und das Evangelium verkündet hat. Die Leute haben ihn teilweise angespuckt, teilweise Steine auf ihn geworfen. Das war eine Zeit, wo es nicht erlaubt war, im Freien zu predigen, sondern nur in der Kirche, dort, wo es die offizielle Kirche erlaubt hat. John Wesley hat sich selber 10 Sprachen beigebracht. Und aus seinem Tagebuch wissen wir, als er 81 Jahre alt war, da hat er einen Eintrag gemacht. Er war verärgert, dass er nur mehr 15 Stunden lang in einem sich hinsetzen konnte und lesen konnte, bis seine Augen nicht mehr mitgemacht haben. Und hat einen Eintrag in seinem Tagebuch gemacht mit 81, dass er verärgert war darüber. Mit 86 hat er auch einen Eintrag gemacht, da hat es ihm gewurmt, dass er nur mehr zweimal predigen kann pro Tag. Und mit 88 hat er sich darüber beklagt, dass er die Tendenz in sich findet, manchmal zu lang zu schlafen, zu verpennen, nämlich bis 4:30 Uhr morgens. Oder 5:30 Uhr, ich weiß nicht mehr genau. Kann ich mir ein Vorbild nehmen. Ne? ich mag das an diesen alten Männern Gottes, diesen alten Haudegen. Und ich glaube, wir müssen auch so diese Rentenmentalität ablegen, die in unserer Gesellschaft so da ist. Hey Leute, wenn wir mal in die Rente gehen, dann ist es nur eine Möglichkeit, dem Herrn auf andere Art und Weise zu dienen. Ich persönlich plane gar nicht, in Rente zu gehen. Ich glaube, wir kriegen eh keine mehr. Aber egal. Ich hoffe, ich werde gesund sein, dass ich dem Herrn wirklich dienen kann, bis ich umfalle. Aber ich mag das an Josua und das ist ein Vorbild. Wir wollen so stark sein im Glauben und so aktiv sein für den Herrn, bis wir nach Hause gehen. Das ist für uns die Rente. Rente ist im Himmel. Das ist der Ort, wo wir zu Hause sind, wo wir uns ausruhen. Aber solange wir noch hier auf Erden sind, gibt es was zu tun. Da hat der Herr noch was für dich. Da will er dich gebrauchen. Egal wie alt wir sind und egal wann wir anfangen in unserem Leben. Aber der Herr will uns gebrauchen. Und ich mag das hier an Josua, er ist 110 Jahre alt, er ist noch immer ein Leiter, er ist noch immer ein Ermutiger, er ist noch immer voll von Glauben, er ist noch immer ein Vorbild. Nach vielen Tagen, nachdem der Herr Israel Ruhe verschafft hatte, vor allen seinen Feinden ringsumher und Josua alt und hochbetagt war, da rief Josua ganz Israel zusammen, seine Ältesten und seine Häupter und seine Richter und seine Aufseher, ganzen Leiter zusammengerufen und sagte zu ihnen, ich bin alt
und ich bin hochbetagt. Und ihr habt alles gesehen, was der Herr, euer Gott, allen diesen Nationen euretwegen getan hat. Denn der Herr, euer Gott, er ist es, der für euch gekämpft hat. Seht, ich habe euch diese übrigen Nationen durch Los als Erbteil zugeteilt nach euren Stämmen vom Jordan her, so wie alle Nationen, die ich ausgerottet habe, bis an das große Meer gegen Sonnenuntergang, das Mittelmeer. Und der Herr, euer Gott, er selbst wird sie vor euch ausstoßen und sie vor euch vertreiben. Und ihr werdet ihr Land in Besitz nehmen, wie der Herr, euer Gott, zu euch geredet hat. So haltet denn ganz fest daran, alles zu befolgen und zu tun, was in dem Buch des Gesetzes Moses geschrieben ist, dass ihr nicht davon abweicht, weder zur Rechten noch zur Linken, damit ihr nicht in diesen Nationen aufgeht, in denen, die bei euch übrig geblieben sind. Den Namen ihrer Götter sollt ihr nicht nennen. Seht ihr, der Josua ist besorgt, dass noch Nationen übrig waren, hier in der Mitte der Israeliten. Den Namen ihrer Götter sollt ihr nicht nennen. Ihr sollt nicht bei ihnen schwören. Ihr sollt ihnen nicht dienen und ihr sollt sie nicht anbeten, sondern dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr anhangen, so wie ihr es getan habt bis zum heutigen Tag. Und der Herr hat große und starke Nationen vor euch vertrieben. Ihr aber, niemand hat vor euch standgehalten bis zum heutigen Tag. Ein Mann von euch jagt 1000, denn der Herr, euer Gott, er ist es, der für euch kämpft, wie er zu euch geredet hat. Der Herr hat ihnen den Sieg gegeben. Es war nicht menschliche Kraft oder ihre Anstrengung oder ihre Disziplin, ihr Selbstvertrauen, dass sie irgendwie autonom oder unabhängig vom Herrn siegreich waren, und das sind auch wir nicht in unserem Leben. Wir können nicht aus eigener Kraft, aus uns selbst siegreich leben. Wir sind unfähig dazu, Sieg zu haben über Sünde, über Selbstsucht, über diese geistlichen Feinde, die wir haben, aus eigener Kraft. Ist Gottes Werk. Aber er wird sie vor euch vertreiben, heißt es hier. Aber seht auch, es ist Gottes Werk durch uns. Er sagt, er wird sie vertreiben, aber ihr werdet das Land in Besitz nehmen. Das sind die beiden Seiten wieder. Wir müssen zusammenarbeiten mit Gott, der uns den Sieg geben will. Ohne ihn können wir nichts tun. Johannes 15 hat Jesus gesagt. Aber ohne uns wird er nichts tun. Es ist Zusammenarbeit. Und ich mag den Vers 10 hier. Ein Mann von euch jagt 1000, denn der Herr, euer Gott, er ist es, der für euch kämpft, wie er zu euch geredet hat. Egal wie viele Dämonen, egal wie die Umstände sind, egal wie viele Versuchungen, wie viele Feinde gegen dich sind, wenn du mit dem Herrn bist, bist du in der Überzahl. Und er wird siegreich sein durch dich. Und wir haben hier jetzt schon zwei Prinzipien gesehen, zwei von diesen wichtigen Prinzipien, wie wir ein siegreiches Leben erfahren können. Das erste, was wir gesehen haben, ist absoluter Gehorsam gegen den Herrn. Das erste Prinzip, Vers 6. So haltet denn ganz fest daran, alles zu befolgen und zu tun, was in dem Buch des Gesetzes Moses geschrieben ist, dass ihr nicht davon abweicht, weder zur Rechten noch zur Linken. Gott wird in uns stark sein, Gott wird uns Sieg geben, aber was er braucht, ist unsere absolute Hingabe. Was heißt es? Einfach, dass wir stur gehorsam sind, dem, was Gott uns sagt, in seinem Wort. Und dass wir das nicht tun, was er sagt, was wir nicht tun sollen. Ganz einfach. Zweite Prinzip hier ist Absonderung von der Welt. Und von den Götzen. Wir sollen keinen Frieden schließen mit dem Feind. Vers 7, damit ihr nicht in diesen Nationen aufgeht, in denen, die bei euch übrig geblieben sind. Den Namen ihrer Götter sollt ihr nicht nennen. Ihr sollt nicht bei ihnen schwören. Ihr sollt ihnen nicht dienen. Ihr sollt sie nicht anbeten. Was ist ein Götze? Ein Götze ist das, wo immer sich dein Leben drum dreht. Was immer das Zentrum deines Lebens ist. Wofür du lebst. Das ist dein Götze. Das, was dein Handeln, was dein Leben motiviert. Du kannst dir eine einfache Frage stellen, wofür lebe ich eigentlich, wenn ich wirklich ehrlich bin in meinem Herzen, wofür lebe ich? Wenn es der Herr ist, unser Gott, dann ist es okay. Wenn es nicht er ist, dann ist es ein Götze, wenn es irgendwas anderes ist.
Dinge für die Menschen leben. Es können viele Dinge sein. Es kann Geld sein, materielle Dinge, Ruhm, Macht, Sex, Unterhaltung, Sicherheit ist ein Götze. Es kann die neueste Mode sein, für die ich lebe, Anerkennung von Menschen. Kann die Familie sein. Kann ich selbst sein. In den meisten Fällen ist alles andere auf das zurückzuführen. Ich lebe entweder für mich selbst oder ich lebe für Gott. Und wir haben wirklich dieselben Götzen wie die heidnischen Völker, die damals gelebt haben, nur dass wir andere Symbole haben. Diese Statuen, die die damals aufgestellt haben von den Götzen, das waren nur Symbole für Lebensstile, Symbole für Weltanschauungen. Und so, wenn die damals für Sex gelebt haben, dann sind sie halt nicht in die Disco gegangen, wie sie Leute heute tun, sondern sie sind in den Tempel der Aphrodite gegangen, wo die Tempelprostituierten waren und haben da das ausgelebt. Ja, manche Mädels ziehen sich an wie Tempelprostituierte heutzutage. Wenn du Erfolg haben wolltest, dann hast du dich vor dem Moloch niedergeworfen und ihn angebetet und hast ihm deine Kinder geopfert. Genauso wie Menschen heute um des Erfolgs und Karriere willen ihre Kinder, ihre Familien opfern auf dem Altar des Erfolgs, der Selbstverwirklichung. Wenn du für Geld, für Materialismus gelebt hast, hast du für den Mammon gelebt, hast den angebetet. Aber im Prinzip geht es hier um Lebensstile. Das heißt, wir können Götzen haben in unserem Leben, selbst wenn wir keine Statuen daheim haben. Die Dinge sind nur Symbole für diese tieferen geistlichen Probleme hier. Und der Herr sagt hier, sondert euch ab von den Götzen dieser Welt. Seid heilig, wie ich heilig bin. Eine Bedeutung von dem Wort heilig ist, abgesondert zu sein. Die heilige Versammlung, die Gemeinde, wir sind die Herausgerufenen, die Abgesonderten aus der Welt. Also gehen wir dann Orte, wo zum Beispiel Aphrodite angebetet wird. Und du musst nicht den letzten Schrei der Mode mitmachen. Ich bin besorgt um die Mädels heutzutage, auch christliche Mädels. Die, man muss sagen, die rumrennen wie Prostituierte. Wo es kein Wunder ist, wenn Männer denen nachgucken. Weil man fast alles sieht, was sie haben oder nicht haben, je nachdem. Fangt ja schon sehr jung an. Aber ich bin besorgt drüber. Nicht, dass die Mädels in der Welt so rumlaufen, das können wir erwarten, aber dass auch christliche Mädels rumlaufen. Und dass ich manchmal sonntagmorgens hier ein Mädel bis zum Nabel schauen muss. Das ist ein Problem. Abgesondert sein von der Welt. Es kann heißen, dass ich nicht mitgehe in den Film, wo diese Szenen drin sind, die nicht gut sind für mein Gedankenleben, die pervers sind. Oder dass ich nicht mitmache bei dem Tratsch, wo alle rum erzählen. Und nicht mitmache bei diesen linken Dingen. Und bei Mobbing vielleicht, um Karriere zu machen, um irgendeinen Job zu kriegen. Weißt du was? Der Herr sagt, folge dem Herrn nach und er wird dich erhöhen. Wenn er will, vertraue ihm. Sondert euch ab von den Götzen dieser Welt. Das heißt, lasst euer Handeln, lasst euer Leben nicht von diesen Dingen bestimmen. Nicht von diesen Dingen beeinflussen. Hey, bist gesetzlich. Sagst du, ich darf nicht in die Disco gehen oder ich darf, keine Ahnung, nicht auf die Party gehen? Oder was immer. Nee, sage ich nicht. Nicht unbedingt zumindest. Die Frage ist, was ist dein Herz dabei, wenn du es tust? Wieder, warum tust du das, was du tust? Das offenbart sehr viel, wo dein Herz ist. Warum willst du hingehen an den Ort? Um cool zu sein? Um zu flirten? Um Anerkennung von anderen Menschen zu bekommen? Vielleicht begehrt zu werden von den Jungs? Irgendwie diese menschliche Bestätigung? Ja, dann ist es Götzendienst. Hat Gott dir aufs Herz gelegt, dorthin zu gehen, weil du ein Herz hast, die Leute für Jesus zu erreichen? Ich denke, dann ist okay. Dann kann dich der Herr beschützen. Aber dann wirst du dich auch ganz anders verhalten und auch anders anziehen, wenn du hingehst an diesen Ort. Und es ist nur ein Beispiel, es könnte genauso ein Business-Meeting sein. Oder solche Dinge. Mach auch nicht Bekleidungsvorschriften. Ich sage nicht, christliche Mädels müssen alle in der blauen Bluse rumrennen und im blauen Rock bis zum Boden runter. Aber ich denke, wir sollen uns anziehen, wie es Königssöhnen und meistens die Männer ist nicht so das Problem, wie es Königtöchtern würdig ist. Und so, dass es liebevoll ist, dass wir nicht unsere Brüder oder auch die, die Jesus nicht kennen, dass wir die nicht zur Sünde verführen und denen ein Anstoß sind. Und dass wir uns so anziehen, wie es Gott ehrt. Leben nicht selbstzentriert für dich selbst, sondern auf Gott ausgerichtet. Wir leben für ihn. Wir leben abgesondert von der Welt. Und lass dich von ihm motivieren und dann wirst du auch das Richtige tun. Es ist nicht Gesetzlichkeit, was ich hier predige. Was ist die Motivation für das, was du tust? Lass dich von Gott motivieren und du wirst das Richtige tun. Augustinus, glaube ich, hat es gesagt. Liebe Gott und dann tu, was immer du willst. Das ist der Schlüssel hier. Es geht nicht nur um Absonderung von der Welt, sondern es geht auch um Absonderung zu Gott hin. Es ist keine einseitige Sache. Wir sonnen uns von etwas ab für einen Zweck. Zu Gott hin. Seht hier im Vers 8, er sagt, sondern dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr anhangen. Das ist ein gutes, starkes Wort. Wir sollen ihm anhangen, so wie er es getan hat, bis zum heutigen Tag. Also lebe mit deinem Gott. Stille Zeit, sei mit ihm im Gespräch, in seinem Wort, hör auf seine Stimme und am Volk dem nach, was er dir sagt. Und das ist das ganze Abenteuer des Christentums, dass wir einen lebendigen Gott haben und dass wir uns aus ihn ausrichten dürfen und dass er wirklich zu uns spricht, uns wirklich Dinge aufs Herz legt. Und hey, dann folgen wir dem nach und tun das gemeinsam mit ihm und wir erleben Abenteuer. Er gebraucht uns, das ist so bereichernd. So eine wunderschöne Sache. Absonderung von der Welt. Das erste war absoluter Gehorsam, Hingabe an Gott. Im Prinzip hängen die Dinge ja eh alle zusammen. Absonderung von der Welt und zu Gott hin. Und das dritte Prinzip, was wir hier sehen, ist im Vers 11. Liebe den Herrn. So achtet um eures Lebens willen genau darauf, den Herrn, euren Gott, zu lieben. Spricht er noch eine Ebene tiefer an, die tiefste Ebene von uns Menschen, unser Herz. Jesus hat gesagt in Johannes 14, wenn er mich liebt, dann werdet ihr meine Gebote halten. Wird ganz natürlich sein, wenn wir verliebt sind, wollen wir dem, der Person ist besser in dem Fall, der Person gefallen, dem Geliebten. Wenn er mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und dann gleich im nächsten Vers spricht Jesus von dem Beistand, den uns senden wird. Seht ihr, er erwartet nicht, dass wir es aus eigener Kraft irgendwie hinbiegen. Er sagt, wenn er mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten und ich sende euch einen Beistand. Aber das ist der Schlüssel, wie wir so leben können. Ihn lieben, auf ihn ausgerichtet. Und sein Beistand, der in uns ist. Und wir sind absolut gehorsam, wir geben uns ihm hin. Und dann kann er sein Leben durch uns leben und das ist wunderbar. Okay, aber was, wenn einer sagt, naja, wenn ich ehrlich bin, ist mir Gott zurzeit völlig egal. Lüste in mir sind viel stärker. Wie kann ich den Herrn lieben lernen? Jesus sagt uns das ganz praktisch. Der Bergpredigt spricht er davon. Er sagt, wo dein Schatz ist, dort wird dein Herz sein. Wo dein Schatz ist, dort wird dein Herz sein. Gilt für jede Beziehung. Wo dein Schatz ist, wird dein Herz sein. Na, wenn du nie in deine Frau oder in deinen Mann investierst, nie Zeit miteinander verbringst, vielleicht 5 Minuten alle 3 Tage, ja, dann wird die Beziehung nicht besonders eng sein. Wird die Ehe nicht besonders toll sein. Genauso ist es mit unserer Beziehung mit dem Herrn. Wo dein Schatz ist, wird dein Herz sein. Investier in den Herrn und in das Reich Gottes. Von deiner Zeit, von deinen Ressourcen, deinem Geld, von deinem ganzen Leben. Vielleicht statt fernzusehen, nimmst du die halbe Stunde und verbringst Zeit in seinem Wort. Machst einen Spaziergang, redest mit ihm. Du wirst viel erfrischer sein nachher. Und das Wunderbare ist, wir müssen gar nicht viel Zeit mit Jesus verbringen, bis wir uns neu in ihn verlieben. Weil Jesus ist so eine wunderbar liebenswerte Person. Aber das ist der Schlüssel. Selbst wenn wir sagen, hey, mein Herz ist momentan kalt, ich empfinde nichts für Gott, es gibt Hoffnung. Wo dein Schatz ist, wird dein Herz sein. Investiere in ihn, in die Beziehung mit ihm. Und das wird sich ändern. Vers 12. Sehen wir die andere Seite hier. Denn wenn ihr euch abwendet und euch an den Rest dieser Nationen hängt, Rest dieser Nationen, diese Party-Click oder diese fragwürdige Fernsehserie, die Macho-Vereinigung oder den Feministen-Club, keine Ahnung, wer immer das sind, diese anderen Nationen, wenn ihr euch an den Rest dieser Nationen hängt, an die, die bei euch übrig geblieben sind, und euch mit ihnen verschwägert und in ihnen aufgeht und sie in euch, oh, dann haben wir die Welt plötzlich in uns, dann sollt ihr mit Sicherheit wissen, dass der Herr, euer Gott, nicht fortfahren wird, diese Nationen vor euch zu vertreiben. Und sie werden euch dann zum Fangnetz und zur Falle werden, zur Geißel in euren Flanken und zu Stacheln in euren Augen, bis ihr aus diesem guten Land weggerafft werdet, das der Herr, euer Gott, euch gegeben hat. Was sind die Konsequenzen? Wenn wir nicht Gott radikal gehorsam sind, uns nicht absondern von der Welt, auf Jesus anrichten, den Herrn nicht lieben, sondern die Welt lieben, was sind die Konsequenzen? Das Erste, was wir sehen, wir werden nicht länger siegreich sein. Der Herr, euer Gott, wird nicht fortfahren, diese Nationen vor euch zu vertreiben. Wir werden nie mehr siegreich sein. Sondern wir werden in einer Versuchung zur anderen, zur nächsten fallen und hinfallen und hinfallen. Und diese Feinde deiner Seele werden dich überwältigen. Zweite, was wir hier sehen, es ist mit dem Frieden und der Freude der Gemeinschaft mit Jesus vorbei. Christen, die in Kompromissen leben, die sind wirklich armselige Menschen. Ich habe noch nie so einen getroffen, der glücklich ist. Das geht gar nicht. Ich meine, die Welt kennt es halt anders. Die kennt nur unglücklich sein. Aber als Christ weißt du, wovon du gefallen bist. Und du hast den Heiligen Geist in dir, der überführt. Und so werden wir nie glücklich sein in der Welt als Christen. Nie glücklich in Kompromissen. Seht hier, was hier steht. Die werden zu einer Geißel in euren Flanken werden. Zu Stacheln in den Augen. Stellt euch das ruhig mal bildlich vor. Das sind sehr starke Bilder. Was mir kommt, ist die Passion, dieser Passionsfilm über Jesus. Geißeln in den Flanken, wo ihm die Seite da aufgerissen wurde. Dornenkrone. Stacheln in den Augen. Und es ist traurig. Wir müssen es immer wieder verstehen. Ich sage es immer wieder. Gott sagt uns die Dinge, die er uns sagt. Nicht, weil er uns einengern will oder weil er irgendwie eng ist oder intolerant, sondern er sagt uns die Dinge, die er uns sagt, weil er es gut mit uns meint. Wenn er sagt, tu das, dann ist es absolut heil und gut für uns. Wenn er sagt, lass die Finger davon, dann zerstört es uns, wenn wir in die Richtung rennen. Deswegen sagt Gott uns die Dinge, die er uns sagt. Er will, dass wir heil leben. Er will nicht, dass wir uns wehtun, weil wir sein Wort missachten. Und so ist es mit der Sünde. Erstmals haben wir einen Kick. Oder Sünde macht Spaß, sonst wäre es keine Versuchung. Erstmal ist ein Kick da. Aber das Problem mit Lust ist, wonach immer du Lust hast, das Problem mit Lust ist, du kannst es nie befriedigen. Ist unersättlich. Das ist so eine Lüge. Ah, wenn ich nur nachgebe, dann wird es einfacher sein. Oder dann, nee, dann werde ich nicht befriedigt sein. Lust ist ein Monster. Unersättlich. Je mehr ich die fütter, desto größer wird das Monster und desto größer wird der Hunger. Wenn wir wissen es aus eigener Erfahrung, wir können es beobachten in dem Leben der Menschen um uns herum. Und am Ende bist du dann gefangen von diesem Monster. Fangt vielleicht klein an, am Anfang. Naja, irgendwie so ein bisschen rumspielen. Internet, Pornografie vielleicht. Und dann am Ende sind Leute pornografiesüchtig, gefangen
davon. Es tut was mit dir. Leute fangen an, irgendwie ein bisschen rum zu experimentieren mit Unzucht, mit Sex außerhalb der Ehe. Und dann enden Leute, die sexsüchtig sind. Wo Sex überhaupt nichts mehr mit Liebe zu tun hat oder irgendwie Wertschätzung für den anderen Menschen, sondern sie sind süchtig. Sie brauchen den Kick. Und das führt dann zu diesen ganzen Perversitäten. Wenn normaler Sex dann nicht mehr den Kick gibt, dann wird es halt, keine Ahnung, Homosexualität oder Sadomaso oder was sonst für verrückte Dinge gibt in der Welt. Ich meine, wie enden Leute dort? Das fängt nicht gleich so an. Wenn du schlecht drauf bist, fängt es vielleicht so an, am Anfang, dass du aufhörst, zum Herrn zu laufen, sondern du gehst vielleicht ins Kaufhaus. So als Trostpflaster, das Kaufhaus. Und am Ende bist du kaufsüchtig. Du kannst nicht mal Nein sagen. Du siehst was und du musst das haben. Bist habsüchtig. Oder genauso kann der Fernseher dein Therapeut sein. Statt der Herr. Und Leute sind fernsehsüchtig. Oder sie sind ruhmsüchtig. Oder machtsüchtig. Oder drogensüchtig, alkoholsüchtig, alkoholabhängig, nikotinsüchtig, Sucht nach Anerkennung von der anderen Menschen, selbstsüchtig. Und was als kleiner Spaß, als kleiner Kick anfängt, endet in Sklaverei, wo du dein Leben bestimmt, wo du gebunden bist und diese Freiheit in Jesus beraubt ist. Jesus gibt uns die Freiheit, Nein zu sagen. Jesus gibt uns die Freiheit, anders zu leben. Und was am Anfang ein kleiner Spaß war und ein Spiel, ein kleiner Kompromiss, das wird zum Stachel im Auge, rutsch, zu einer Geißel. Und das Dritte, was wir hier sehen, dritte Konsequenz, er sagt, ihr werdet aus dem guten Land weggerafft, das der Herr, euer Gott, euch gibt. Und nochmal, das Land steht für unser siegreiches Leben in Jesus. Für diese Freude, die wir in ihm haben, den Frieden, Kraft, Segen im Heiligen Geist. Vers 14, und siehe, ich gehe heute den Weg der ganzen Erde, und ihr wisst mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele, dass auch nicht ein Wort hingefallen ist von all den guten Worten, die der Herr, unser Gott, über euch geredet hat. Alle sind sie eingetroffen für euch, kein einziges Wort davon ist hingefallen. Ihr wisst, dass Gott treu ist. Ihr wisst, dass Gott treu ist. Wenn ihr euch auf ihn einlasst, wird er all das tun, was er verheißen hat. Gott steht absolut zu seinem Wort. Vers 15. Aber es wird geschehen, wie jedes gute Wort über euch gekommen ist, das der Herr, euer Gott, zu euch geredet hat. Ebenso wird der Herr jedes böse Wort über euch kommen lassen, bis er euch aus diesem guten Land ausgerottet haben wird, das der Herr, euer Gott, euch gegeben hat. Wenn ihr den Bund des Herrn, eures Gottes, den er euch geboten hat, übertretet und hingeht und anderen Göttern dient und sie anbetet, dann wird der Zorn des Herrn über euch entbrennen und ihr werdet schnell weggerafft werden aus dem guten Land, das er euch gegeben hat. Das ist Geschichte Israels in zwei Versen hier. Genau das, was passiert ist. Ist es möglich, abzufallen und dem Herrn zu verlassen? Ist es möglich, von einem Sieger, einem Überwinder zu einem Verlierer, zu einem Loser zu werden? Selbst wenn ich jahrelang mit dem Herrn gelebt habe, jahrelang dem Herrn gedient habe? Seht ihr, er spricht ja zu den Leitern von Israel, zu den Ältesten. Ja, es ist möglich. Und deswegen warnt uns der Herr durch Josua hier. Könnten an unzählige Beispiele denken. Ich habe, wann war das lang? Ja, ich glaube 90 rum. Habe ich mal einen Mann predigen gehört. Der war damals sehr bekannt, der ist mit dem Kreuz durch die ganze Welt marschiert. Und hat dort Jesus verkündigt. Hat so ein Holzkreuz auf der Schulter gehabt. Hat gepredigt. Sehr feuriger Prediger. Und dann Jahre später habe ich gehört, dass er seine Frau, seine Familie verlassen hat und mit irgendjemandem in Ehebruch lebt. Ist
abgefallen. Glaub nicht, das kann nicht dir passieren. Es ist möglich, dass wir dem Herrn untreu werden, dass wir zu Losern werden, selbst wenn wir im 20, 30, 40, 50 Jahre lang gedient haben. Selbst wenn wir 60 oder 70 sind. Ich weiß nicht, der Typ damals war in den 50ern, wo ich gehört habe. Vielleicht ist er in Sünde gefallen mit 60. Wir sind nie zu alt. Wir sind nie zu lang mit dem Herrn gegangen. Es gibt so eine englische Hymne, da handelt der Text davon, dass unser Herz so die Tendenz hat, von Gott abzuschweifen und den Herrn zu verlassen. Das heißt, den Gott, den ich liebe, zu verlassen, heißt in dieser Hymne. Und deswegen ist es wichtig, dass wir jeden Tag dranbleiben an dem Herrn. Ich meine, nochmal, wie passiert es, dass ein Mensch so ausrutscht, wie dieser Typ? So böse. Wie passiert es? Ja, sicher nicht über Nacht. Sicher nicht über Nacht. Das sind kleine Schritte, fast unbemerkt. Wo du anfängst, vielleicht eine stille Zeit im Herrn zu vernachlässigen. Und du bist nicht mehr so dran, du wirst ein bisschen unsensibler für geistliche Dinge und lässt dein Herz kalt werden, vielleicht deinem Partner gegenüber, geht euch einander aus dem Weg. Und dann sitzt vielleicht an einem Abend am Fernseher oder im Internet, guckst dir Dinge an, die du nicht ansehen sollst, die dann so dein Gehirn versauen. Und kleine Kompromisse, kleine Gedanken, die du spielen lässt. Du triffst vielleicht jemanden, der dich fasziniert und lässt ein bisschen zu viel Nähe zu. Nur ein bisschen, das fängt ganz klein an. Fast unbewusst vielleicht. Und du suchst vielleicht ganz unbewusst erst seine Nähe oder ihre Nähe. Und so schön langsam, Schritt für Schritt. Ich weiß es, mir wäre es fast passiert. Gott sei Dank, Gott in seiner Gnade hat uns bewahrt. Sonst wäre ich heute nicht hier. Aber der Herr warnt uns hier durch Josua und sagt uns, pass auf. Bleib dran an dem Herrn. Denk nicht, dir kann es nicht passieren. Erkenn diese kleinen Warnzeichen, diese kleinen Gedanken in deinem Kopf, wo du motiviert wirst von anderen Dingen als vom Herrn. Und das gilt nicht nur in dem Bereich von Beziehungen oder Ehebruch oder sexueller Sünde. Wir könnten jeden Bereich nehmen. Das kann Faulheit sein, kann Bequemlichkeit sein, wo ich mich hängen lasse. Oder Materialismus. Oder Karriere. Ruhmsucht, wo ich reinfalle. Ich kenne leider Gottes Musiker, die mal radikal waren für Jesus. Die radikalsten Texte geschrieben haben, die einen klaren Ruf hatten von Gott, evangelistisch tätig zu sein, die Gott gebraucht hat. Und dann wollten sie irgendwann mal berühmt werden. Und haben angefangen, naja, die Texte waren plötzlich nicht mehr so radikal. Weil damit hat man nicht Erfolg in der Welt, wenn Jesus zu viel vorkommt. Und dann haben die halt so geklungen, waren noch immer tolle Lieder, ne? Waren noch immer schöne Lieder, aber hat nicht genau gewusst, singen die jetzt ein Liebeslied zu Gott oder zu einem Mädel. Nicht, dass es falsch wäre. Aber die hatten einen Ruf, evangelistischen Ruf. Und dann braucht man irgendwo einen weltlichen Produzenten, dann kommt wieder noch ein bisschen mehr Kompromisse rein, dann kannst du plötzlich auf die Website gehen und man erkennt überhaupt nicht mehr, dass die Christen sind. Und man muss sein Auftreten schon ein bisschen ändern, ne? Vielleicht ein bisschen rumsaufen, sich ein bisschen freier kleiden. Ich meine, kleiner Skandal ist immer gut für die Karriere, oder? Und ich meine, das sind Leute, die heute noch sagen, wir sind Christen. Aber das Traurige ist, sie müssen es heute sagen, weil es niemand mehr draufkommen würde, wenn sie es nicht sagen würden. Und das Traurige ist, sie haben den Ruf verlassen. Ich bin nicht kritisch zu Musikern. Ich denke, es ist völlig okay, wenn jemand sagt, hey, das ist mein Job, ich verdiene so mein Geld. Aber das waren Leute, die hatten einen evangelistischen Ruf. Musik für den Herrn, um Menschen für ihn zu erreichen. Und die haben diesen Ruf verlassen. Und alles Ansehen, alles Geld, Plattenvertrag, Leute, die dazu jubeln, die können das nicht ersetzen. Glaub mir, das sind keine glücklichen Leute,
Die mögen rumfahren in ihren tollen Autos und tolle Auftritte haben, aber sind dem Herrn untreu. Haben ihren Ruf verlassen. Das zählt alles doch nicht. Das Traurige ist, sie werden nie glücklich sein, bis sie umkehren. Oder ich hatte einen guten Freund, der war maßgeblich daran beteiligt, dass ich zu Jesus gekommen bin. War auch so ein feuriger Evangelist. Und dann hat er begonnen, die Karriereleiter zu klettern. Und wieder, nicht, dass es schlecht ist, wenn wir es mit dem Herrn tun und im Psalm sehen. Aber er hat sich reinziehen lassen in diesen Materialismus und in dieses Großkotzige und naja, wenn man erfolgreich sein muss, kleine Kompromisse muss man ja eingehen und plötzlich war er so wischiwaschi und Geld aufsteigen war das Einzige. Und leider auch einer, ich weiß nicht, ob er noch mit dem Herrn lebt, aber hat sich total verändert auf jeden Fall. Oder viele, ich kenne viele, kleine Kompromisse. Junge Menschen, nicht christlichen Freund, nicht christliche Freundin. Ein kleiner Kompromiss und dann irgendwann endest du im Bett. Kein Wunder. Und ich kenne so viele, die heute nicht mal mehr sagen, dass sie Christen sind. Die hat nicht mal mehr mit Jesus leben und es hat angefangen. Genau mit dem. Anderer ehemaliger Freund von mir, der hat sich reinziehen lassen in das ganze Intellektuelle. Wollte unbedingt ein Intellektueller sein, wollte akzeptiert werden auf der Uni und dort ist Gott nicht unbedingt cool. Und auch der hat den Herrn verlassen, um ein Intellektueller zu sein. Ist heute sehr zynisch gegen Christen. Traurig. Aber genauso in unserem Leben. Genauso wird es in unserem Leben sein. Und vielleicht sind wir ja gerade schon auf der Schiene. Wirklich, wir können uns prüfen, wenn es in deinem Leben irgendeine Zeit gab, wo du schon mal begeisterter warst von Jesus und wo du mehr gebetet hast, wo du kompromissloser warst, hingegebener, heiliger gelebt hast, dann bist du eigentlich schon am Abdriften. Prozess des Abfallens. Gute Nachricht ist, wir können jederzeit stoppen und umkehren. Wie wir am Sonntag geredet haben über Buße, über Umkehr. Es ist interessant, wie der Herr das immer macht, dass wir dienstags und sonntags immer in so Stellen sind, die zusammenpassen. Aber wir sind normalerweise genau dort, wo wir sind in unserem Leben. Genau dort, wo der Herr zu uns sprechen will. Ich weiß, in meinem Leben ist das was, wo Gott mich gerade massiv herausfordert. Ich glaube, er sagt uns diese Dinge nicht umsonst. Also, wir können jederzeit einhalten und umkehren. Das ist die gute Nachricht. Na, wir haben gesagt, Buße tun bedeutet, meine Meinung, meine Ausrichtung ändern. Ich bin in die eine Richtung gegangen. Ich sage, nein, halt, stopp, das ist falsch, das muss raus in meinem Leben. Und ich drehe mich um 180 Grad und ich gehe in die andere Richtung. Das ist die gute Nachricht. Die beste Nachricht ist, wir müssen gar nicht abfallen. Das ist das Beste, wenn wir im Geiste wandeln, wenn wir diese drei Prinzipien, die wir vorher besprochen haben, wenn wir da dranbleiben. Aber selbst wenn wir gerade dabei sind, Mist zu bauen oder lau geworden sind oder unser Herz kalt geworden ist, können wir noch immer umkehren und neu anfangen. Das ist das Gute, das ist der neue Bund. Die gute Nachricht, dass Jesus bezahlt hat für deine Schuld. Und dass er unsere Sünde, unsere Rebellion auf sich genommen hat. Sodass wir umkehren können und frei sein können und neu anfangen können. Und er hat den Fluch für uns getragen. Deswegen müssen wir Gottes Fluchen immer tragen. Hier für Israel war es eine Sache von Fluch und Segen, so wie Mose ihnen das vorgelegt hat. Josua wiederholt es eigentlich nur. Sehr komprimiert. Gott sei Dank, Jesus hat den Fluch für uns getragen. Gott wird noch immer treu sein, uns zu züchtigen als seine Kinder. Da, wenn wir umkehren, gibt uns eine zweite Chance. So wie wir am Sonntag über Petrus gesprochen haben. Gibt uns eine zweite Chance. Und Paulus, der Herr durch Johannes, Apostel Johannes,
sagt der Gemeinde in Ephesus in der Offenbarung, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und dann sagt er, denk nun daran, wovon du gefallen bist, und tu Buße, geh um und tu wieder deine ersten Werke. Das, was du getan hast, als du gebrannt hast für Jesus. Diese drei Prinzipien, von denen wir gesprochen haben. Absoluter Gehorsam, Absonderung von der Welt, Absonderung zu dem Herrn, den Herrn zu lieben. Kehr um, du wieder die ersten Werke. Kehr zurück zu diesen ersten Prinzipien. Kapitel 24. Und Josua versammelte alle Stämme Israels nach Sichem und berief die Ältesten Israels, seine Häupter, seine Richter und seine Aufseher, wieder die Leiter, und sie traten vor Gott. Und Josua sprach zu dem ganzen Volk, so spricht der Herr, der Gott Israels, jenseits des Stroms haben eure Väter vor Zeiten gewohnt, und zwar Terach, der Vater Abrahams und der Vater Nahors, und sie dienten anderen Göttern. Und ich nahm euren Vater Abraham von jenseits des Stroms und ließ ihn im Land Kanaan umherziehen. Er sagt, eure Wurzel ist dort, ihr wart Götzendiener, wie alle anderen. Was ist, wo wir herkommen als Christen? Vor unserer Bekehrung waren wir alle Götzendiener. Epheser 2 spricht davon. Ich lese es mal vor in der Hoffnung für alle Übersetzung, weil die Elberfelder da ein bisschen holprig ist, wenn man nicht mitliest. Da heißt es, ihr seid Gott ungehorsam gewesen und habt gegen ihn rebelliert. Für ihn wart ihr tot. Die Sünden dieser Welt waren eure Sünden und ihr wart dem Satan verfallen. Sein böser Geist beherrscht auch heute noch das Leben aller Menschen, die Gott nicht gehorchen. Zu ihnen haben wir auch gehört, früher damals, als wir eigensüchtig unser Leben selbst bestimmen wollten. Wir haben den Leidenschaften und Verlockungen der Sünde nachgegeben und wie alle anderen Menschen waren wir dem Zorn Gottes ausgeliefert. Aber, sagt er dann, Gottes Barmherzigkeit ist groß. Wegen unserer Sünden waren wir in Gottes Augen tot, doch er hat uns so sehr geliebt, dass er uns mit Christus neues Leben schenkte. Er hat uns erlöst von unserer Schuld. Und er hat uns befreit von der Sklaverei der Sünde und der Welt. Und er hat uns freigemacht, Kinder Gottes zu sein. Er hat uns freigemacht, anders zu leben, heil zu leben, frei zu leben. Und bildhaft haben das die Väter Israels erlebt. Und ich nahm euren Vater Abraham von jenseits des Stroms und ließ ihn im ganzen Land Kanaan umherziehen und ich mehrte seine Nachkommen und gab ihm Isaak. Und dem Isaak gab ich Jakob und Esau und dem Esau gab ich das Gebirge Seir, es zu besitzen. Jakob aber und seine Söhne zogen nach Ägypten hinab. Und ich sandte Mose und Aaron und schlug Ägypten, so wie ich es unter ihnen getan habe. Und danach führte ich euch heraus. Und ich führte eure Väter aus Ägypten. Das ist ein Bild für die Welt. Und ihr kamt ans Meer. Ägypten aber jagte euren Vätern mit Wagen und mit Reitern bis ans Schilfmeer nach. Die Welt hat sie verfolgt. Kennt ihr das irgendwo? Da schrien sie zum Herrn. Und er setzte Finsternis zwischen euch und die Ägypter und ließ das Meer über sie kommen und es bedeckte sie. Und eure Augen haben gesehen, was ich an Ägypten getan habe. Dann wohntet ihr eine lange Zeit in der Wüste. Und ich brachte euch in das Land der Amoriter, die jenseits des Jordan wohnten, und sie kämpften gegen euch. Und ich gab sie in eure Hand, und ihr nahmt ihr Land ein, und ich rottete sie vor euch aus. Da erhob sich Balak, der Sohn des Zippor, der König von Moab, und er kämpfte gegen Israel. Und er sandte hin und ließ Bileam, den Sohn des Beor, rufen, euch zu verfluchen. Aber ich wollte nicht auf Bileam hören, und er musste euch segnen. Ich mag das. Und ich errettete euch aus seiner Hand. Ihr habt den Jordan überschritten und seid nach Jericho gekommen. Aber die Bürger von Jericho, die Amoriter, die Perisiter, die Kanaaniter, die Hethiter, die Girgashiter, die Heviter und die Jebusiter kämpften gegen euch und ich gab sie in eure Hand. All diese Feinde, was immer das ist, Versuchungen, ich gab sie in eure Hand. Und ich schickte Entsetzen vor euch her und es vertrieb sie vor euch, die beiden Könige der Amoriter. Und es geschah nicht durch dein Schwert und nicht durch deinen Bogen. Und ich gab euch ein Land, um das du dich nicht bemüht hattest und Städte, die ihr nicht gebaut hattet und in denen ihr nun doch wohnt. Immer wieder sagt er, ich habe euch erlöst,
Ich habe euch Sieg gegeben, ich habe euch Sieg gegeben, ich habe euch Sieg gegeben. Einen Sieg nach dem anderen. Hab's euch geschenkt. Und ich gab euch ein Land, um das du dich nicht bemüht hattest und Städte, die du nicht gebaut hattest. Der Herr hat sie gesegnet über alle Vorstellungen hinaus. Unverdient gesegnet, müssen wir sagen. Es war durch Glaube, durch Vertrauen und Gehorsam, nicht durch Werke. Wie auch unsere Erlösung nicht durch Werke ist, durch eigenes Zutun, nicht durch menschliche Leistung oder Anstrengung. Epheser 2,8, denn aus Gnade seid ihr errettet, nicht durch Werke, nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, damit niemand sich rühme. Und aus dem Römerbrief Kapitel 7 lernen wir auch, dass es nicht ist aus eigener Kraft, wie wir ein heiliges Leben leben können. Solange Paulus das versucht hat, hat er gesagt, das, was ich tun will, das tue ich nicht, und was ich nicht tun will, das tue ich, und die zwei Naturen, die in ihm streiten, und ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes, schreit er voll Verzweiflung. Und das war dann der Schlüssel, wo er sagt, wer wird mich retten, nimmer länger was oder wie werde ich mich retten, sondern wer, diese radikale Ausrichtung und dieses radikale Vertrauen auf Jesus allein. Also ich vertraue mich Gott an und ich gebe mich ihm hin, sodass er sein Leben durch mich leben kann. Gehorchen und Vertrauen, das bringt uns den Sieg. Vers 14, so fürchtet nun den Herrn und dient ihm in Aufrichtigkeit und Treue. Ich meine, was sollten sie sonst tun, nach all dem, was der Herr für sie getan hat? Was sollten wir sonst tun, nach all dem, was der Herr für uns getan hat? Römerbrief, Kapitel 12, Vers 1. Es ist unser vernünftiger Gottesdienst. Ich meine, was sollten wir sonst tun? Es ist vernünftig, ihm zu dienen, für ihn zu leben. Vers 15, ist es aber übel in euren Augen, dem Herrn zu dienen, dann erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Entweder den Göttern, denen eure Väter gedient haben, als sie noch jenseits des Stromes waren, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Jeder Mensch ist ein Diener. Entweder ein Diener Gottes oder ein Götzendiener. Und damit letztlich ein Diener von Satan. Das ist die Wahl, die wir haben. Es gibt keine dritte Option. Wir sind geschaffen, Gott zu dienen. Von ihm beherrscht zu werden. Und das bringt Segen, das bringt Heil, das bringt wirkliche Lebensqualität. Aber wenn wir nicht ihm dienen wollen, dann dienen wir letztendlich Satan. Und wir wissen, was er vorhat. Er will unser Leben zerstören. Die Wahl im Leben ist nicht, Gott zu dienen oder frei zu sein. Wie manche Menschen sich das einreden. Und gerade die, die am lautesten schreien, wie frei sie sind, sind die, die am meisten gebunden sind. Wenn man es sich genau anschaut. Das ist nicht die Wahl. Die Wahl, die wir haben, ist, dem richtigen Herrn zu dienen, dem richtigen Meister zu wählen. Darum geht es in unserem Leben. Und ich mag Josua. Er ist stark. Wenn ihr dem Herrn dienen wollt, dann wählt ihr euch heute, wem ihr dienen wollt. Götzen jenseits des Stromes oder den Götzen hier. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Starke Aussage. Ich aber und mein Haus, wir werden dem Herrn dienen, egal was ihr macht. Unabhängig von irgendwem anderen. Leute, ihr könnt alle in die falsche Richtung gehen, aber ich und meine Familie, wir werden dem Herrn dienen, sagt der Josua. Egal was die anderen tun. Josua war ein echter Mann. Ich mag das. War nicht irgendwie so ein Waschlappen, der den weiblichen Teil in sich selbst sucht oder so. Was halt so modern ist. Er war auch nicht irgendwie ein selbstsüchtiger Macho. Darum geht's nicht. Aber war ein Mann Gottes, ein Leiter im besten biblischen Sinn. Nämlich selbstlos und der das Gute für die anderen möchte, dir leitet, der die anderen richtig führt. Und der Herr und das Volk brauchte so einen Leiter. Der Herr hat dem Josua immer wieder am Anfang des Buches hat er ihm gesagt, Mose, sei mutig und sei stark. Das will der Herr uns heute sagen, gerade uns Männern. Sei mutig und sei stark. Und auch das Volk brauchte so einen Leiter. Sie haben gesagt, wir wollen dir gehorchen, wie wir Mose gehorcht haben. So werden wir dir gehorchen. Nur möge der Herr, dein Gott, mit dir sein, wie er mit Mose gewesen ist. Nur sei stark und sei mutig, Josua. Sei stark und sei mutig.
Männer. Mann.
Das ist, was die Menschen brauchen. Deine Frau, deine Kinder, die wollen so einen Ehemann, die wollen so einen Vater, der stark ist. Selbst wenn es manchmal nicht so aussieht, als wollten sie so einen. Aber in Wirklichkeit, das ist genau, was sie wollen. Und wir brauchen mehr solche Männer, wir brauchen mehr solche Väter im Reich Gottes, die so aufstehen wie Josua und die sagen: Ihr könnt dienen, wem ihr wollt, aber ich und mein Haus, ich und meine Familie, wir dienen dem Herrn. Das ist, wo wir stehen als Familie. Da gibt es keine Diskussion, das ist keine Frage. Wir dienen dem Herrn. Er ist unsere Priorität. Wird keine Meinungsumfrage gemacht? Hey Schatz, Kinder, was wollt ihr? Ich und mein Haus, wir dienen dem Herrn. Das ist, wo wir stehen als Familie. Da fahrt die Eisenbahn drüber. Frau, Kids, das ist die Richtung, in die wir gehen. Als Familie. Und selbst wenn es euch nicht passt, wir dienen dem Herrn. Punkt. Und ich werde hier keinen Zentimeter weiter nachgeben. Das ist nicht verhandelbar. Ich und mein Haus, wir dienen dem Herrn. Schatz, Kinder, wir als Familie, wir werden am Sonntag in Gemeinschaft sein mit anderen Christen. So ist es. Egal wie das Wetter ist, egal wie lange ihr weg wart gestern Abend, egal ob verkaufsoffener Sonntag ist. Das ist, was wir tun als Familie. Punkt. Schatz, wir werden uns Zeit einplanen, zusammen zu beten. Wann hast du Zeit? Wann passt dir? Das ist die Richtung, in die wir gehen als Familie. Es ist keine Frage, ob wir das tun oder nicht. Die Frage ist, wann wir es tun. So, wir gehen. Wir als Familie, wir werden einen Umgangston pflegen miteinander, der den Herrn ehrt. Das ist die Richtung, die wir gehen. Wir als Familie, wir werden uns so kleiden, wie es den Herrn ehrt. Also Tochter, das wirst du nicht anziehen. Das brauchst du gar nicht kaufen. Ich zahle dafür nicht. Und wenn du mit sowas heimkommst, wandert es direkt in Müll. Punkt. So, dieses Poster kommt nicht an die Wand in unserem Haus. Kids, ihr werdet nicht in diesen Film gehen, der pervers ist. Oder ihr werdet nicht auf diese Party gehen. Wenn alle anderen hingehen, ist völlig egal. Wir als Familie, das ist die Richtung, in die wir gehen, wir dienen dem Herrn. Kids, ihr werdet keinen Freund oder keine Freundin heimbringen, die Jesus nicht liebt. Wir als Familie, wir werden anders leben als die Welt. Und wir werden ihnen das erklären, in Liebe und so gut wir können, und dass sie verstehen, dass es zum Heil ist und dass es gut ist, so zu leben. Aber selbst wenn es ihnen nicht passt, dann ist es halt Pech für sie. Selbst wenn es ihnen nicht passt und wenn sie sauer sind auf euch als Eltern, wenn sie nicht einverstanden sind, wenn sie wütend sind, irgendein Theater aufführen, wenn sie euch vielleicht nicht mögen, das macht keinen Unterschied. Ich und mein Haus, meine Familie, wir dienen dem Herrn. Kids, solange ihr nicht verheiratet seid, solange ihr unter unserem Dach wohnt, wird das passieren. Das ist die Richtung, in die wir gehen. Da gibt es keine Diskussion, da gibt es kein Rumreden. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und als Vater bist du verantwortlich für deine Familie, für dein Haus, dass wir die geistig leiten. Als Eltern seid ihr berufen, eure Kinder zu erziehen. Auch was viele nicht verstehen. Eure Berufung ist nicht, einen Beliebtheitswettbewerb zu gewinnen. Und leider Gottes, viele Eltern erziehen heute so. Ist eigentlich selbstsüchtig, ne? Wollen beliebt sein. Von den Kindern irgendwie der Kumpel der Kinder sein und dass die Kinder mich mögen. Und wenn ich jetzt sowas sage, dann werden meine Kinder mich nicht mögen. Pech. Weißt was, aber in ein paar Jahren werden sie dankbar sein dafür. Selbst wenn sie es jetzt nicht verstehen und selbst wenn sie jetzt dagegen rebellieren. Das ist nicht, wozu Gott dich berufen hat, beliebt zu sein bei deinen Kindern. Ich meine, wenn sie es einsehen und es stimmt überein, ist es wunderbar. Ne? Aber selbst wenn es nicht so ist, es geht um das Beste für sie. nicht um deine emotionalen Bedürfnisse als Elternteil. Und da müssen wir stark sein, da müssen wir mutig sein als Eltern, besonders als Väter, als Ehemänner. Aufstehen wie Josua und sagen, ich und mein Haus, wir werden dem Herrn dienen. Das ist die Richtung, in die wir gehen. Das ist ganz klar. Und seht hier auch, das ist auch wichtig, es fängt bei mir selbst an. Und nebenbei gesagt, für euch Frauen, die keinen gläubigen Ehemann haben, oder wenn der Ehemann so ein Schlappi ist, der seine Verantwortung nicht wahrnimmt, dann habt ihr Verantwortung, die Position einzunehmen und zu sagen, Kids, das ist die Richtung, in die wir gehen. Und es fängt bei uns selbst an. Seht, dass Josua sagt, ich und mein Haus. Es ist nicht zuerst meine Familie und dann irgendwann ich. Nee, ich und mein Haus. Wir leiten immer durch Vorbild. Ich und mein Haus werden dem Herrn dienen. Ich kann nicht erwarten, dass meine Familie oder von mir aus als Gemeindeleiter, dass die Gemeinde auf einem höheren Level lebt als ich. Das wird dann nicht funktionieren. Das wird ja keiner abnehmen. Das heißt, als Ehemann, du musst zuerst beten. Und dann kannst du sagen, Schatz, komm, lass uns gemeinsam beten. Und wenn sie nicht offen ist dafür, sagst du, Schatz, ich werde zu dem Zeitpunkt an dem Ort sein und ich werde regelmäßig beten. Ich lade dich ein, dazu zu kommen. Das ist, wozu Gott uns berufen hat, das ist, was er von uns will. Aber selbst wenn du nicht kommst, ich werde da sein und ich werde beten, dass Gott dein Herz verändert. Ich werde beten für meine Familie. Ich und mein Haus. Mama, Papa, du hältst dich zuerst rein, bevor du es von deinen Kindern erwartest. Hältst du dich rein? Oder siehst du abends irgendwo heimlich irgendeinen Schrott? Oder nachmittags, je nachdem. Frauen wahrscheinlich eher nachmittags, die Männer eher spät nachts. Sitzt du vor der Glotze und ziehst dir Schrott rein? Hältst du deine stille Zeit? Bist du jemand, der betet? Jemand, der die Bibel liebt? Wenn du willst, dass deine Kinder die Bibel lieben, musst du sie selbst lieben. Musst du selbst ein Bibelfreak sein. Wenn du willst, dass deine Kinder beten lernen, musst du selbst beten. Und beten lernen, wenn wir zu wenig beten. Und als Eltern, als Ehepaare müsst ihr gemeinsam beten. Ihr setzt das Vorbild für die Kids. Und was du persönlich tust, was ihr gemeinsam tut als Eltern, das wird die Kinder beeinflussen. Das werden sie annehmen. Und selbst wenn sie es nicht sehen, darum geht es überhaupt nicht. Heißt, okay, wenn ich es geheim tue. Nee, darum geht es nicht. Es geht nur darum, was wir vorgeben zu sein. Das kommt irgendwann sowieso ans Licht, was wir wirklich sind. Und im Normalfall, die Leute, gerade die Kids, haben sehr feine Antennen, wo sie merken, ob es echt ist oder ob wir nur religiös rumspielen. Es geht darum, wer wir wirklich sind. Unser Charakter. Das, was du denkst, das, was du tust, wenn niemand zusieht, außer Gott natürlich, er sieht sowieso immer. Und man, das fordert mich heraus. Das fordert mich heraus. Aber darum geht es, wer ich wirklich bin. Ich und mein Haus, wir werden dem Herrn dienen. Ich und mein Haus. Wenn ich ein neues Auto kaufe und das alte verkaufe, dann werde ich das ehrlich tun. Nicht versuchen, wem übers Ohr zu hauen. Wenn wir einen Konflikt haben, dann reden wir in Liebe miteinander drüber und suchen Versöhnung, suchen Vergebung bei uns daheim. Und wir beten gemeinsam. Wenn es ein Problem gibt, dann versammeln wir uns im Gebet als Familie. Vielleicht sagt ihr, hey, du kannst leicht reden, du bist nicht verheiratet, du hast keine Kinder. Nee, das ist nicht mein Wort hier, das ist Gottes Wort. Und nebenbei gesagt, es gilt genauso für die Unverheirateten. Genauso. Jetzt, wo wir gerade stehen, da ist die Zeit nachzufolgen dem Herrn. Da ist Zeit, wenn wir noch nicht verheiratet sind, ist da die Zeit, den Lebensstil zu etablieren. Charakter zu bauen. Ich meine, Illusion, das passiert nicht über Nacht. Tadang, du heiratest und bist ein neuer Mensch. Das wird nicht passieren. Was passieren wird? Das Licht geht an und deine Unreinheiten und dein Fleisch kommt noch besser ans Licht, wird noch besser sichtbar, weil zwei Menschen so eng zusammen sind und sich reiben, und dann merken wir noch eher, wo wir stehen, ob wir geistlich sind oder ob wir weltlich gesinnt sind. Aber Charakter zu bauen ist jetzt dran, für die von uns, die nicht verheiratet sind. Und wir können oder müssen immer noch Vorbilder sein für die Teenies und für die Kinder in unserer Gemeinde. Wie wir uns anziehen, wie wir reden, wo wir hingehen, die Kids beobachten uns. Kids in der Gemeinde, Geschwister vielleicht, Familie beobachten uns. Und natürlich gilt es besonders für mich als Gemeindeleiter. Deswegen fordert mich das so heraus. Der Herr spricht mich an, der Herr überführt mich durch diese Verse. Ich habe den Eindruck, dass der Herr mir sagt, weißt du was, Günther, das Projekt für dieses Jahr, das bist du. Ich möchte an dir arbeiten. Ich möchte an dir arbeiten, dass du heilig bist in deinen Gedanken, dass du heilig bist in dem, was du tust. Selbst gerade dort, wo niemand zusieht, dass du ein Mann Gottes bist. Und das ist, was der Herr uns sagt: Suche zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit, und alles andere wird hinzugefügt werden. Wir rennen gern, ich zumindest renne so gern Projekten nach, das, was ich tun will, was wir erreichen wollen. Und der Herr sagt: Nee, komm, es fängt bei dir an. Also, lasst uns vom Herrn herausfordern. Lasst uns es annehmen, was der Herr uns sagt, diese Herausforderung annehmen auch. Wort Gottes ernst nehmen. Und wenn wir was ändern müssen, dann lasst uns jetzt beginnen. Ich meine, es ist Gott sei Dank nie zu spät für Neuanfang, für Neubeginn umzukehren. Wenn sich was ändern muss und dir ist was bewusst, dann entscheide ich jetzt, das zu ändern. Vielleicht, wenn du heimgehst, sag: Hey Schatz, wir müssen mal über was reden. Dinge müssen anders laufen bei uns daheim. Und Kids, kommt mal her. Ich möchte euch um Verzeihung bitten, dass ich meine Verantwortung nicht wahrgenommen habe. Und Schatzi, weißt was? Das T-Shirt kannst du gleich wegschmeißen. Das wird ab heute nicht mehr so laufen. Und die CD kommt auch in den Schrott. Und Sohnemann, das Video kommt in den Schrott. Das wird es ab heute auch nicht mehr spielen. Ich tue Buße, ich kehre um. Ich werde ab heute meine Verantwortung wahrnehmen als Leiter. Als Vater, als Mutter. Vers 18. Entschuldigung, Vers 16 sind wir erst gekommen. Da antwortete das Volk und sagte: Fern von uns sei es, dem Herrn zu verlassen, um anderen Göttern zu dienen. Und der Herr, der Gott, er ist es, der uns und unsere Väter aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus heraufgeführt hat, und der vor unseren Augen dieses große Zeichen getan hat und uns behütet hat auf dem ganzen Weg, den wir gingen, und unter all den Völkern, deren Mitte wir durchzogen. Und der Herr hat alle Völker und die Amoriter, die Bewohner des Landes, vor uns vertrieben. Auch wir wollen dem Herrn dienen, denn er ist unser Gott. Da sagte Josua zum Volk: Ihr könnt dem Herrn nicht dienen. Denn er ist ein heiliger Gott, er ist ein eifersüchtiger Gott. Und es war, wir können dem Herrn nicht aus eigener Kraft dienen, da ist eine Wahrheit drin. Aber ein weiteres Problem, was das Volk hatte, werden wir gleich sehen im Vers 23, die hatten Götzen in ihren Zelten. Wenn sie da groß vor Josua stehen und sagen: Auch wir wollen dem Herrn dienen, haben sie Götzen daheim im Zelt rumstehen. Und Josua fordert sie heraus, er sagt: Hey Leute, ihr könnt so nicht dem Herrn dienen. Das ist eine ernste Sache, worum es hier geht. Das ist nicht ein Spiel. Sagt das nicht leichtfertig? Ihr könnt dem Herrn nicht dienen, denn er ist ein heiliger Gott. Er ist ein eifersüchtiger Gott. Er wird euer Vergehen und eure Sünden nicht vergeben. Verlasst ihr den Herrn und dient fremden Göttern, dann wird er sich wenden und euch Böses antun und euch vernichten, nachdem er euch Gutes getan hat. Leute, es ist ernst. Es hat irgendwie ein... Wir spielen nicht irgendwie Christ oder so. Und das Volk antwortete Josua: Nein, sondern dem Herrn wollen wir dienen. Da sagte Josua zum Volk: Ihr seid Zeugen gegen euch selbst, dass ihr selbst euch den Herrn erwählt habt, um ihm zu dienen. Und sie sprachen: Wir sind Zeugen. Okay? So tut nun die fremden Götter weg, die unter euch sind. Und neigt euer Herz dem Herrn, dem Gott Israels, zum Herrn, dem Gott Israels. Und das Volk sagte zu Josua: Dem Herrn, unserem Gott, wollen wir dienen und auf seine Stimme wollen wir hören. Und Josua schloss einen Bund für das Volk an diesem Tag und setzte ihm Ordnung und Recht in sichem Fest. Und Josua schrieb diese Worte in das Buch des Gesetzes Gottes. Also hat seine Worte dieses Buch Josua der Tora, den fünf Büchern Mose, hinzugefügt. Und wir sehen es durch ganze Alte Testament, die fortlaufende Offenbarung Gottes, wie die Bibel hier geschrieben wird. Und er nahm einen großen Stein und richtete ihn dort auf, unter der Terebinte, die unter dem Heiligtum des Herrn steht. Und Josua sagte zum ganzen Volk: Siehe, dieser Stein soll Zeuge gegen uns sein, denn er hat alle Worte des Herrn gehört, die er mit uns geredet hat. Und er soll Zeuge gegen euch sein, damit ihr euren Gott nicht verleugnet. Und Josua entließ das Volk jeden in sein Erbteil. Und es geschah nach diesen Dingen, dass Josua, der Sohn des Nun, der Knecht des Herrn, im Alter von 110 Jahren starb. Und man begrub ihn im Gebiet seines Erbteils, im Timnach-Serach, das im Gebirge Ephraim liegt, nördlich vom Berg Gaasch. Soll ich mal sterben wie Josua, mitten im Dienst, treu bis zum Ende. Und Israel diente dem Herrn alle Tage Josuas und alle Tage der Ältesten, die Josua überlebten und die das ganze Werk des Herrn kannten, das er für Israel getan hatte. Hier sehen wir wieder, wie wichtig Vorbilder sind, wie wichtig gottesfürchtige Leidenschaft ist. Wie wichtig es ist, dass wir unseren Glauben an die nächste Generation weitergeben. Eltern, Väter, Mütter, habt ihr Erfahrungen mit dem Herrn als Familie, die die Kinder mitnehmen können, von der sie zehren können? Erleben eure Kids das, dass ihr zusammenkommt, um zu beten als Familie und wo der Herr dann Gebete erhört? Und sie erleben das ganz praktisch. Oder wo ihr Vergebung sucht, nachdem ihr euch zerkracht habt und die Kids erleben können, wie Gott Versöhnung schenkt und neue Einheit schenkt. Wo ihr Vision habt für das Reich Gottes als Familie. Vielleicht irgendein Missionar adoptiert und da regelmäßig sammelt und dann investiert in das Reich Gottes und dann die Rundbriefe bekommt oder so, die ihr als Familie mit den Kids gemeinsam lesen könnt. Ist so wichtig. Ist so wichtig, dass wir das den nächsten Generationen weitergeben. Nicht nur irgendwo im Kopf irgendwelche Dogmen oder Glaube im intellektuellen Sinn, sondern Erfahrungen, dass wir mit ihnen gemeinsam den Herrn erleben und dass wir die nie mehr loslassen, selbst wenn sie eine rebellische Phase haben, aber das werden sie nie vergessen. Das ist so wichtig. Und es ist so traurig hier, dass die Generation, die den Herrn nimmer erlebt hat, wirklich, die haben ihre Traditionen gehabt und ihr Heiligtum und bla bla bla, ein Tempel später, aber die Generationen, sie sind abgefallen. Und es ist kein Wunder eigentlich. Ich meine, niemand ist interessiert an toten Traditionen. Interessiert keinen Menschen. Und wenn die jungen Menschen in unseren Familien, in unserer Gemeinde hier auch nicht den Herrn wirklich erleben, werden sie abfallen. Und werden wir abfallen wahrscheinlich. Wichtig, dass wir festhalten. Wichtig, diese Prinzipien. Und die Gebeine Josefs, die die Söhne Israel aus Ägypten heraufgebracht hatten, begruben sie in Sichem auf dem Feldstück, das Jakob von den Söhnen Hemors, des Vaters von Sichem, für 100 Kesita, muss irgendwas Spanisches gewesen sein, so Tortilla, irgend sowas, für 100 Kesitas gekauft hatte, und es wurde den Söhnen Josef zum Erbteil. Und Eleazar, der Sohn Aarons, starb, der Priester, und sie begruben ihn auf dem Hügel seines Sohnes Pinhas, der ihm auf dem Gebirge Ephraim da gegeben worden ist. Also die nächste Generation hier am Aussterben. Wir werden leider sehen, dass Israel versagt hat, dass es abgefallen ist. Weil die neue Generation dem Herrn nicht mehr erlebt hat.
wenn Leute untreu geworden sind. War eine lange Bibelstunde heute Abend, aber ich glaube, eine wichtige Bibelstunde. Weiß nicht, mir zumindest war sie wichtig, weil der Herr direkt in mein Leben spricht und seinen Finger auf Dinge legt, wo er sagt, hey, guck, da will ich an dir arbeiten. Da will ich dich verändern, da will ich, dass du heiliger wirst und reiner wirst in deinen Gedanken, in diesen Dingen, wo die niemand anderer weiß, die niemand anderer sieht. Da will ich, dass du treu bist. Da will ich, dass du Leiter bist, dass du sagst, ich und mein Haus, wir werden dem Herrn nachfolgen. Amen. Lass uns beten. Vater, wissen nicht, was wir sagen sollen am Ende so einer Bibelstunde. Aber Gott, wir spüren, dass du uns herausforderst, Herr. Die ganzen Texte, die du uns gibst in letzter Zeit, sprechen zu uns über Kompromisslosigkeit und über Radikalität und es umzusetzen und umzukehren und heilig zu leben. Und Gott, wir wollen heute hier sein mit offenen Ohren und wir wollen sagen, Herr, wir hören die Herausforderung. Wir hören dein Wort an uns heute Abend. Und Herr, wir wollen uns heute Abend entschließen, wie Josua gesagt hat, ab jetzt, selbst wenn wir es bis jetzt nicht getan haben, aber ab jetzt ist das die Richtung, die wir gehen wollen, Herr. Ich und mein Haus, wir wollen dir dienen, Herr. Und wir kommen gleichzeitig zu dir um Barmherzigkeit, Herr, um Gnade, weil wir wissen, dass wir aus eigener Kraft nicht so leben können. Herr, wir können uns nicht reformieren. Wir können nicht unsere Prinzipien aufstellen und uns selbst verändern, Herr. Aber wir können uns hier hingeben und sagen, ja, wir wollen das in unserem Leben. Wir wollen dir gehorsam sein. Wir wollen dir hingegeben sein. Wir wollen kompromisslos sein. Wir wollen diese Dinge abschneiden, die raus müssen. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns stärkst dazu und dass du in uns wirkst, dass du uns veränderst in das Ebenbild Jesu, Herr. Denn so werden wir als Familien, so werden wir als Gemeinde stark werden, Herr. Dieses Werk, was du in jedem Einzelnen von uns tust, wo wir gewillt sind, dich arbeiten zu lassen. So, Herr, am Anfang dieses Jahres wollen wir uns ja ganz neu in deine Hände legen. Wirke du an uns, Herr. Hilf uns. Gib uns das Wollen und das Vollbringen. Darum beten wir in Jesu Namen.